Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Aberto. Heute mit Elmar Jungschaffer, dem Gründer der Hunde-Nahrungsergänzungsmarke People Who Care. Wir erfahren mehr von Elmars Weg in die Selbstständigkeit, bekommen erklärt, was ein Entrepreneur in Residence ist, wie wichtig Kundenkommunikation und Feedback sein kann und Hundebesitzer erfahren, weshalb sie ihre Hunde unbedingt auf Gelenkprobleme und anderes untersuchen lassen sollten. Und ihr bekommt noch ein paar Tipps fürs Gründen. Und jetzt viel Spaß beim Reinhören. Hallo Elmar, grüß dich.
Moin, hi, freut mich.
Hi, kurz für die Hörer zum Hintergrund, ich habe heute Elmar Jungschaffner hier. Er hat zusammen mit Christina im Dezember 2019 das Hundestartup People Who Care, vielleicht habt ihr schon mal was davon gehört, gegründet. Das ist eine Nahrungsergänzungsmarke für Hunde. Elmar selbst hat erst den Master of Science an der London School of Economics in 2013 gemacht und hat dann erstmal, was man jetzt vielleicht nicht meinen möchte, einen anderen Weg eingeschlagen. Und zwar nach diversen Praktikas beim Bankhaus Metzler. Kann er uns gleich ein bisschen mehr erzählen. Danach hat er für 2 Jahre bei Hanse Ventures als Entrepreneur in Residence gearbeitet oder ja, residiert, um sich dort das Handwerkzeug zum Startup-Gründen anzueignen, vermute ich mal, bevor er dann tatsächlich sein eigenes Unternehmen gegründet hat. Kurz zu den Produkten von People Who Care zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie die besten Rohstoffe verwenden, dass sie tierversuchsfrei sind, plastikfrei sind, 100% tatsächlich 100% kompostierbar und von jedem verkauften Produkt werden unter anderem Tierrettungsstationen unterstützt. Ich habe jetzt Rumänien gelesen, kannst du auch nochmal was zu sagen später, die Straßenhunde vor zum Beispiel Tötungsstationen retten oder anderes. Elmar, cool, dass es geklappt hat, freue mich auf unseren Talk. Vielleicht erstmal so zu deinem Hintergrund, wo du so herkommst. Ich habe auch noch gesehen, dass du vor deinem Masterstudium in Peking warst und Chinesisch studiert hast. Ich habe jetzt schon ein paar Leute kennengelernt, die tatsächlich Chinesisch studiert haben. Welchen Hintergrund hatte diese Entscheidung damals bei dir?
Ich hatte Lust auf eine Sprache im Studium auch zu lernen. Bei mir war relativ früh klar, dass ich BWL studieren wollte. Ich komme aus der Nähe von Frankfurt, also zwischen Frankfurt und Heidelberg. Und da ist die BSF in der Nähe. Und da habe ich in der 11. Stufe, glaube ich, mal ein Unternehmensplanspiel bei der BSF gemacht, was mir extrem viel Spaß gemacht hat. Und da war für mich klar, dass ich mal BWL studieren will. Aber mein Lieblingsfach, ein bisschen nerdig in der Schule, war Latein. Und deswegen, ich habe immer eine gewisse Affinität zu Sprachen gehabt und habe dann auch Latein-Leistungskurse im Abi und so weiter gemacht und fand es immer cool, Sprachen zu lernen. Da habe ich gedacht, komm, eine Sprache zu BWL kannst du machen. Dann lockert das ein bisschen das zahlenlastige BWL-Studium auf und habe mich dann für Chinesisch entschieden, weil es ein bisschen was Exotischeres ist. Ich hatte dann keine Lust auf Spanisch oder eine ganz allgemeine romanische Sprache, weil dass ich das aus der Schule schon gekannt habe und habe mich dann ganz naiv für Chinesisch entschieden. Habe es aber nicht bereut.
Gleich mal die schwerste Sprache rausgesucht. Wie schnell ging das dann mit dem Lernen? Kannst du Chinesisch immer noch oder konntest du es damals ein bisschen?
Tatsächlich? Als ich in Peking war, ich war knapp 2 Jahre in Peking, da lief es flüssig. Da konnte man sich gut unterhalten und Zeitung lesen, Bücher lesen und so weiter. Das hat gepasst. Mittlerweile ist echt erschreckend eingerostet. Also man verliert dann doch schnell die Übung und jetzt gerade benutze ich es auch gar nicht. Deswegen jetzt ist es schwierig und es hat schon eine Zeit gedauert. Die Grammatik im Chinesischen ist super einfach, aber die Zeichen sich zu merken ist ein bisschen eine Fleißarbeit gewesen und die richtigen Töne zu treffen beim Sprechen. Das war in China, als ich dort angekommen bin, hat mich auch keiner verstanden. Also kein Chineser wusste, was ich will, selbst wenn ich nur nach Hause wollte und dem Taxifahrer meine Hausstraße gesagt hat. Hat keiner verstanden, war sehr frustriert am Anfang. Aber das, mit der Zeit wurde es dann besser und man hat mehr und mehr aufgeschnappt, mehr und mehr verstanden. Und dann hat es auch richtig Spaß gemacht, zu merken, man macht da Fortschritte und die Leute verstehen einen auf einmal. Das war dann auch ein schönes Erfolgserlebnis.
Nice. Ich fand es aber trotzdem cool, dass du das überhaupt dann fließend sprechen konntest. Das ist ja auch nur meine Leistung nach 2 Jahren. Das heißt aber, ihr habt jetzt gerade nicht viel mit China zu tun, mit der Marke selber,
gar
nichts, oder?
Gar nichts. Gar nichts, gar nichts. Okay. Da gibt es auch sehr viele Hunde, aber ist jetzt nicht in den nächsten 12 Monaten geplant, dass wir nach China gehen.
Okay. Nee, ist ja gut. Vielleicht hilfst du ja später irgendwann mal. Okay, dann, aber wie kam, gut, was mich jetzt vielleicht erstmal noch interessiert, dieser Weg dorthin, Hanse Ventures, Entrepreneur in Residence, 2 Begriffe, die ich jetzt auch noch nicht so lange kenne und die anderen wahrscheinlich überhaupt nicht, I don't know. Was ist denn Hanse Ventures? Was machen die denn genau?
Hanse Ventures ist ein Venture Capital Unternehmen in Hamburg, die sehr, sehr frühphasig Startups in Startups investieren oder die teilweise sogar mitgründen, quasi als Co-Gründer. Und genau da gar keine Beschränkungen haben, was Sektoren oder sonstige Geschäftsfelder angeht. Wir waren jetzt das erste wirklich physische Produkt, vielleicht vorweggenommen, Hans Ventures auch bei uns oder einer unserer Investoren. Mhm. Aber das war ein bisschen Neuland auch für Hans Ventures. Aber wie gesagt, deswegen, da gibt es keine Vorgaben, in was man investiert, sondern ist nach allen Seiten offen. Und ich bin zu Hans Ventures gekommen, weil ich vorher bei einer Bank gearbeitet habe in Frankfurt, wie du es schon erwähnt hast, beim Bankhaus Metzler, was ein sehr, sehr cooles Unternehmen ist. Ich hatte dann erst eine Top-Zeit, mein Team war super, ich wurde echt gefördert und konnte da viel machen, aber ich habe dann irgendwann mir noch oder ich das Gefühl bekommen, ich könnte eigentlich auch ja nochmal was ganz anderes machen und würde gerne einfach mal mein eigenes Unternehmen gründen, wo man sich wirklich komplett ja ausleben kann. Und irgendwie die Idee, dass man ein Produkt aus dem Nichts schafft, war echt faszinierend. Und dann habe ich mit einer Freundin gemeinsam mich nach der Arbeit zusammengesetzt und an Ideen gearbeitet. Und da kam dann irgendwann mal eine Babysitter-App bei raus. Mhm. Und war total begeistert davon, habe mich bei Investoren beworben, gemeinsam mit ihr. Und dann waren wir hier auch in Hamburg. Da haben sie dann gesagt, die Kollegen von Hans Ventures, die Idee ist scheiße. Hast du nicht Lust, bei uns anfangen zu arbeiten? Und ich hatte damals gerade eh schon meinen Job bei der Bank gekündigt, deswegen hat es ganz gut gepasst. Und bin dann hier als Entrepreneur in Residence eingestiegen. Und das ist quasi ein Programm, da wo man als, ich war bei Hans Ventures angestellt, aber habe einige Startups kennenlernen dürfen oder die Möglichkeit, bei Startups mitzuarbeiten. In meinem Fall war das ein Startup aus dem Hanse Ventures Portfolio, klarerweise. Das heißt Kitchen Advisor. Das ist eine Online-Vergleichsplattform für Küchen. Und wurde da direkt von Tag 1 quasi hart in den Vertrieb geschmissen, was mir aber sehr viel Spaß gemacht hat, weil ich das bei der Bank vorher auch gemacht habe und konnte da Erfahrungen sammeln und bin dann aber nach einigen Monaten zurück zu Hanse Ventures gekehrt und habe an eigenen Geschäftsideen gearbeitet, was natürlich ein richtig cooler Job für mich war, weil ich wurde dafür bezahlt. Ich konnte mir super viele Bereiche und Themen anschauen und durcharbeiten und habe natürlich hier auch direkt unmittelbar Feedback bekommen, ob da was Spannendes dabei ist oder nicht. Und bei einem Thema bin ich dann hängen geblieben und hartnäckig geblieben, weil ich selbst ein großer Hundefan bin und früher auch einen Hund hatte. Das war die Hexe, das war ein deutsches Strater und die hat leider Arthrose gehabt und musste noch eingeschläfert werden. Und deswegen war es für mich die Idee, ein Produkt zu entwickeln, was ihr damals geholfen hätte. Irgendwie, das war wäre sehr geil gewesen, habe ich mir in dem Moment gedacht. Und dann haben wir es eben weiter verfolgt.
Also aus der Not entstanden, sozusagen?
Ja, aus der Not und aus der Laune heraus, weil das, also ich kann mir keinen besseren Sektor vorstellen als den Hundesektor, weil wir haben die coolsten Kunden, die man sich vorstellen kann. Wir kriegen jeden Tag ganz viel Doggy-Content und Feedback von unseren Kunden. Also es macht extrem viel Spaß und unsere Produkte zeigen natürlich auch eine Wirkung bei den Hunden und das ist eigentlich das Wichtigste. Aber da kriegt man echt Gänsehaut, wenn man da Videos zugespielt bekommt, vorher, nachher Videos zum Beispiel oder ja Voice-Nachrichten auf Instagram, dass es dem Hund wie viel besser geht, nachdem man die Produkte genommen hat. Und das bestätigt mich so in meiner ersten Hypothese, dass ich genau in dem Bereich arbeiten will.
Nice. Ist auch cool, dass ihr so nah an den Kunden dran seid. Da kommen wir später nochmal dazu, wie die Kommunikation da ausschaut, weil ich da auch einiges schon gesehen habe. Das heißt, du hast, also Finanz-Background bringst du mit, ist ja schon mal sehr wichtig, glaube ich, für ein Startup. Genau. Hast dann aber bei Hanse Ventures einfach noch die ganzen, also in Startups reingeschnuppert, da ein bisschen was dazugelernt und dann aber immer noch, du hattest diesen Willen, selbst was zu machen. Das kam irgendwie davor, weil es manchmal schon die Frage ist, ob es mit der Idee kommt oder ob du eh schon immer was machen wolltest und dann nur nach der richtigen Idee suchst. Okay. Hanse Ventures, kannst du sowas weiterempfehlen, so ein Programm? Weil das hört sich schon ziemlich praktisch an, wenn man dann als Gründer, bevor man vielleicht sogar einsteigt, direkt was Eigenes zu machen. Du hast ja auch Mentoren dort wahrscheinlich bekommen, oder? Oder irgendwelche Art von Austausch gehabt mit verschiedenen Leuten?
Ja, genau. Genau, richtig. Ja, ich kann es absolut empfehlen. Für mich war das der ideale Job zur idealen Zeit, weil ich keine Startup-Erfahrung hatte und unfassbar naiv an die ganze Geschichte rangegangen bin und da bei Kitchen Advisor ein sehr, sehr cooles Gründerteam hatte, die mich auch in jeglicher Hinsicht unterstützt und gepusht haben und ich da auch gemerkt habe, dass es wirklich Bock macht und meine Sache ist. Und wie du gesagt hast, man hat auch ein Mentorenteam hier. Jochen, der Gründer von Hanse Ventures, mit dem hatte ich wöchentlichen Austausch und einfach von ihm relativ viel Feedback zu bekommen und seine Sichtweisen mitzubekommen, wie er sich Themen anschaut, war extrem hilfreich, um auch Ideen zu bewerten. Und man hat ja viele Ideen und man ist dann, man hat immer, also bei mir war es immer diese klassische Phase, man findet eine Idee, man schaut sich es genauer an, man ist komplett geflasht davon, man stellt es vor, man holt sich Feedback ein, man schläft ein paar Nächte drüber und dann merkt man ja, okay, irgendwie die und die Punkte habe ich dann doch nicht bedacht und das könnte es echt schwierig machen. Aber wenn man dann die Idee findet, die man, wo das nicht, wo sich dieser Moment nicht einstellt, sondern man einfach wochenlang davon begeistert ist, egal mit wem man spricht, dann hat man, glaube ich, das Richtige gefunden. Aber deswegen, das Programm kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen und man sieht halt auch nicht nur die Sichtweise eines Startups, man arbeitet ja einem Startup mit, sondern man bekommt auch die Brille eines Venture Capital Investors mit, was auch nicht ganz unwichtig ist und auch ja echt spannend sein kann.
Und das kann jeder machen, glaube ich, dieses Entrepreneur in Residence. Also wenn angenommen wird oder brauchst du da bestimmte Qualifikationen, dass du da zugelassen wirst zu dem Programm?
Nee, es wird jeder genommen, soweit ich weiß. Also nicht jeder genommen.
Auf geht's, Leute.
Ich wurde auch genommen. Raus die Bewerbung. Nein, es gibt da keine harten Kriterien, was man mitbringen muss. Man muss schauen, ob man Bock drauf hat. Es ist natürlich ein anderer Job, als ich zum Beispiel bei der Bank hatte, wo man sehr, sehr klare Abläufe hatte und ganz genau wusste, was man jeden Tag macht. Das ist leider nicht der Fall. Das heißt, wenn man darauf Lust hat und auch das mal live miterleben möchte und jetzt schauen, auch einfach mal antesten möchte, ob die Art und Weise der Arbeit, die ja teilweise schon sehr chaotisch sein kann, auch wirklich für einen ist, dann ist es das perfekte Programm.
Nice. Und jetzt sind Sie auch euer Investor oder einer eurer Investoren. Ich glaube, ihr habt ja mehrere Gespräche.
Genau.
Wie vielleicht nochmal vorher, ihr habt es ja von Ground auf alles gegründet. Das heißt, es gab noch nichts vorher. Ihr habt die Idee gehabt. Wie seid ihr da rangegangen, mal ganz grob gesprochen, eine Supplement-Marke zu gründen? Vielleicht kurz als Hintergrund, der Markt im Supplement-Bereich generell, wenn man jetzt nicht über Hunde spricht, boomt ja crazy seit den letzten Jahren. Sehen wir auf allen Online-Kanälen, der eine nach der anderen Marke kommt und jeder ist irgendwie natürlich und jeder ist besser als die andere und so weiter. Beim Hunden- oder Tiere-Bereich, glaube ich, ist es noch nicht so ganz frequentiert, dieser Bereich. Wenn du jetzt wirklich vom Scratch anfangen musst, so eine Marke zu erstellen, wie fängst du da überhaupt an? Also was sind da die ersten Schritte?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wir haben mit den Produkten angefangen. Uns war klar, dass wir eine starke Marke drumherum bauen wollen, aber wir wollten, wäre es gefallen, wenn wir da nichts Gescheites hinbekommen hätten. Und deswegen haben wir angefangen, erstmal zu recherchieren, welche Wirkstoffe gibt es denn, also unsere ersten Produkte, die wir jetzt haben, die zielen auf die Gelenkproblematik bei Hunden ab, weil super viele Hunde Gelenkprobleme auch haben, wie auch mein Hund es hatte. Und da haben wir erstmal recherchiert, welche Wirkstoffe gibt es denn, die auch wissenschaftlich unterfüttert eine positive Wirkung auf die Gelenkgesundheit von Hunden haben. Das war die Ausgangsbasis. Da haben wir geschaut, okay, was gibt es da, was wollen wir noch dabei haben und kann man daraus ein gescheites Produkt formen. Und dann, meine Mitgründerin Christina ist auch keine Tierärztin, dann haben wir wirklich viel mit Tierärzten gesprochen, und das Netzwerk angezapft, unsere Rezepturen vorgestellt, ein Feedback eingeholt, was haltet ihr davon? Und dann peu à peu die Rezeptur fertig gemacht und dann auch nochmal ganz explizit wirklich die Dosierungen festgelegt, wie viel ein Hund am besten im Ideal von welchen Wirkstoffen bekommen soll. Und dann hatten wir am Ende eine richtige Rezeptur, die wir dann gemeinsam mit einem Hersteller, mit einem Lohnhersteller produzieren und umsetzen lassen. Und das war so das Erste, was wir gemacht haben, die Rezeptur festlegen. Und dann war uns aber auch klar, dass wir uns vor allem auf Social Media im ersten Bereich fokussieren wollen, um unsere Marke aufzubauen. Und dass wir einen sehr, sehr engen Touch zu unserer Community haben wollen, das hast du ja auch schon erwähnt. Aber wir haben uns im Dezember 2019 haben wir uns gegründet und wir sind mit einem Online-Shop live im März gegangen. Und das war auch ein bisschen wild, muss man ganz ehrlich sagen, weil da war der erste Lockdown, ist gerade gekommen. Wir waren auch ein bisschen überrascht von der Art und Weise, wie der Lockdown dann kommt. Hatten dann auch ein paar Probleme, was unsere Verpackungen anging. Wir haben die erste Zeit in Butterbrotbeuteln vom Butnikowski hier, vom Butni verkauft, weil wir unsere kompostierbaren Standbodenbeutel, das sind diese Beutel, in die das Pulver reinkommt, nicht bekommen haben. Mhm. Und deswegen, alles andere hat sich dann, war so ein bisschen, schauen wir mal, was passiert und wir legen es einfach mal los. Aber Rezeptur war am Anfang, dann haben wir unser Insta-Profil aufgebaut und wir haben tatsächlich von Tag 1, das hat Christina, hat ein paar Kontakte zu Influencern gehabt, auch größeren, die uns dann auch unterstützt haben, Gott sei Dank, und echt uns wirklich auf ihren Kanälen so nett und lieb vorgestellt haben, dass wir auch die ersten Bestellungen dann rüberbekommen haben. Und daraus, und dann haben wir gemerkt, okay, Social Media funktioniert und das Wichtigste, das Produkt wird auch von Hunden gefressen und sie mögen das. Und von da haben wir dann auch weitergemacht.
Und es wirkt. Ja? Also wir sehen ja auch, genau. Ich glaube, diese Wirkungsweise, die auch immer schwierig ist zu kommunizieren, weil es ja in diesen medizinischen Bereich reingeht mit irgendwelchen Leistungsversprechen und anderes. Aber was ich sehe zum Beispiel bei Instagram, wenn ihr es teilt, Feedback von euren tatsächlichen Kunden, die ja nicht nur loben, dass ihr gute Produkte habt, dass es den Hunden besser geht und sogar Videos dann einreichen und anderes, sondern auch, und ich glaube, das läuft ganz gut, eure Produkte platzieren, ohne dass ihr es denen irgendwie sagt. Das habe ich auch, also da, ich meine, da muss vieles stimmen. Also zum einen mal muss das Produkt, so wie es hergestellt wird, ich glaube auch in Deutschland, ne? Ausschließlich.
Genau, Deutschland,
ja. Wie es hergestellt wird, was die Zertifizierungen sind, was die Inhalte sind, das muss alles passen. Dann muss die Marke passen, dann muss die Kommunikation passen mit den Kunden, dass da irgendwie nichts falsch ist. Es muss irgendwie emotional, also in eurem Fall sehr emotional wird es kommuniziert, würde ich jetzt mal behaupten, auch spielerisch. Wenn das alles passt, dann glaube ich, ist der Grundstein gelegt, dass wenn man das dann richtig angeht, was ihr jetzt gemacht zu haben scheint, dass es im Social-Media-Bereich ziemlich schnell nach vorne geht, weil es ist noch nicht lang. Also wir reden jetzt hier von reiner Covid-Zeit eigentlich.
Ja, genau.
Genau. Das heißt aber, die Kunden gehen dann selber auf die Suche, weil sie so überzeugt sind vom Produkt und platzieren euch dann irgendwo oder wie?
Ja, das ist auch krass. Also wir sind so happy, dass wir ja wirklich die geilsten Kunden der Welt haben, das muss man wirklich sagen, weil sie uns so unfassbar unterstützen. Wir nennen sie immer so ein bisschen scherzhaft teilweise die Ultras von uns, weil sie auch, wie du sagst, auf allen Kanälen uns unterstützen. Und wir finden es natürlich am schönsten, wenn sie das Produkt bekommen und so happy damit sind, dass sie dann auch ein Video drehen und das hoch auf Instagram laden, uns verlinken. Das passiert bei uns echt häufig, jeden Tag kriegen wir da einige von diesen Verlinkungen. Können wir leider auch gar nicht alle zeigen, weil sonst unser Feed komplett voll wäre, aber wir reagieren natürlich auch drauf und bedanken uns und finden es mega geil. Aber das machen die Kunden von sich aus und das ist natürlich für uns ein Traum, weil wenn die Kunden von sich aus ein Produkt empfehlen und dafür nicht bezahlt wird, ist es natürlich am authentischsten und das macht uns natürlich auch happy und stolz.
Ja, und das ist, glaube ich, dieser Feedback-Loop an euch auch, dass das, woran ihr arbeitet, tatsächlich einfach gut ist für die Welt. Ja, also wenn man jetzt davon ausgeht, ist es alles kompostierbar, es macht die Umwelt, es schädigt die Umwelt nicht, es geht den Tieren besser, dann hast du schon einen Purpose, dann kommt es auch noch gut an und dann wirst du jeden Tag irgendwie bestätigt in dem, was du machst, weil ich glaube, eure Tage sind schon gerade ein bisschen krass noch, oder? In dieser Anfangsphase. Ich weiß nicht, wie viel arbeitest du momentan?
Ich sehe jetzt nicht die Stunden, aber es fängt schon relativ früh morgens an, so 8:30 bin ich im Büro und ich gehe irgendwann abends auch nach Hause, um zu essen, aber man hört dann auch teilweise nicht auf zu arbeiten. Aber ist auch okay, also es passt, macht ja auch Bock, macht Spaß, das aufzuziehen und es fühlt sich jetzt nicht so an, dass ich mir sage, okay, ich muss jetzt noch das machen, sondern wenn es was Wichtiges gibt, dann macht man es und wenn es dann funktioniert, macht es ja auch Spaß. Aber ja, klar, das ist aber normal, glaube ich, muss ich dir ja nicht erzählen.
Nee. Und wahrscheinlich auch nicht, dass ihr bestimmt auch mal ein paar Fehler gemacht habt. Also ich war klar, vom Sourcing hast du ein bisschen was über die Verpackung erzählt. Sag mal so zwei, drei Sachen, die du vielleicht den Hörern auch mitgeben könntest, die sie vielleicht von vornherein, die du dir selber von vornherein gesagt hättest, wenn wir jetzt am Anfang der Gründung stehen. Gab es da sowas bei euch?
Ja, ich würde sagen, wir haben relativ lange an unserem Online-Shop rumgewerkelt und da versucht noch die geringsten Prozente rauszuholen, was vollkommen unnötig war. Wir wurden dann so ein bisschen über die Brücke geschubst quasi. Es war an Freitagabend, ich weiß es noch, also wirklich Ende März. Ich glaube, es war 27. März sogar, wo wir online gegangen sind. Und wir haben gesagt, ja, wir überarbeiten jetzt nochmal am Wochenende alles und lehnen es uns nochmal gegen und dann am Montag launchen wir das. Und dann haben wir aber einen Ping bekommen von Instagram, dass uns eine der Influencerinnen, Michi von Want, gerade in ihrer Story erwähnen und wir so, okay, jetzt müssen wir aber echt schauen, dass wir den Shop live stellen, haben einfach live gestellt und dann hat es auch super funktioniert, nur das war ein so ein Thema, wir haben da echt mehrere Wochen dran rumgewerkelt und wir sind auch jetzt gerade noch an dem Punkt, wo wir sagen, der Shop muss echt besser werden, da kann man noch einiges rausholen, wir sind gerade nicht so ganz happy damit, weil es noch der vom letzten Jahr ist, der funktioniert, aber da kann man, wie gesagt, noch viel, viel mehr machen und das war ein Punkt, einfach sich, ich glaube, wenn es bei 80% ist, dann reicht es, dann kannst du Gas geben. Ja, der zweite Punkt ist, also was uns wirklich am Anfang das Leben schwer gemacht hat, waren die Verpackungen. Uns war es auch wirklich unangenehm zu sagen, ey, wir haben jetzt keine gescheite Verpackung dafür, sondern wir machen das jetzt in zwei Butni-Beuteln mit einer Kordel drum und einem Sticker von uns drauf. Und das verkaufen wir jetzt, aber das wurde dann von den Kunden auch super gut angenommen, weil wir haben gesagt, hey, so ist es und wir haben jetzt gerade keine andere Lösung. Wenn wir es nicht machen, sind wir pleite, bevor wir loslegen. Und das hat aber auch dazu geführt, dass die Kunden das, wie gesagt, sehr, sehr häufig dann auch wirklich erwähnt haben und gesagt haben, ist doch geil und macht euch keinen Kopf darum und einfach weitermachen und das war ein Punkt. Und als wir dann die richtigen Verpackungen eigentlich bekommen haben, war noch ein riesen Formatfehler auf den Etiketten drauf. Okay. Das sah richtig bescheuert aus, was dann dazu geführt hat, dass wir nochmal den Lieferanten wechseln mussten. Also das ich würde sagen, schnell mehr, eher Geschwindigkeit als Liebe zum Detail am Anfang und schauen, dass man die Sachen auf die Beine bringt und dann nach und nach arbeiten. Aber das kann, also wir haben so viele Fehler gemacht in allen Bereichen. Das ist klar, wenn man sich neue Segmente vorwagt, dass man da erstmal antesten muss, was funktioniert und was funktioniert nicht und das dann Schritt für Schritt verbessert. Aber das waren, glaube ich, in der Anfangsphase echt das, was ein bisschen kritisch war bei uns.
Interesting. Ja, und jetzt geht's voll los. Das heißt, ihr seid online vertreten, nicht nur auf dem Webshop, sondern auch über Amazon. Verkauft ihr direkt über Social Media auch, über den Shop bei Instagram?
Ja, haben aber teilweise echt ein paar Probleme, dass unsere Produkte gesperrt werden. Wir haben noch nicht ganz rausgefunden, woran das liegt. Wir haben die Vermutung, wir haben auch mit ein paar Insta-Profis und Facebook-Profis gesprochen, dass wir in Produktkategorien gelangt sind oder dort eingeordnet werden, die eben auf Facebook oder Instagram nicht vertrieben werden sollen. Und was absurd ist bei uns, weil wir haben nichts Verbotenes in unseren Stoffen natürlich. Aber Facebook kann da auch eine Riesenbehörde sein. Man hat da Schwierigkeiten, das dann jedes Mal wieder freizuschalten. Aber genau, sind wir eigentlich auch.
Okay. Und stationärer Handel kommt jetzt dann so langsam, oder?
Wir haben ein paar kleine Shops, die auf uns zugekommen sind, mit denen wir zusammenarbeiten und sind jetzt auch am Überlegen, ob wir noch an weitere Shops rangehen wollen. Aber ist nicht unser Home-Turf, ist auch eine andere Art und Weise, wie man mit den Partnern oder wie man die Partner anspricht. Die haben andere Bedürfnisse als ein privater Endkunde und deswegen sind wir da jetzt noch nicht mit vollem Fokus drauf, aber könnte in der Zukunft auch spannend werden, auf jeden Fall.
Ja, ich meine, bisher läuft es ja gut. Ist da Hanse Ventures, weil die jetzt euer Investor sind oder auch die anderen, die wollen ja schon immer einen Return sehen und Wachstum und so weiter. Spürst du jetzt schon da einen Druck oder ist es bisher von der Wachstumskurve noch so, dass das alles im grünen Bereich ist und ihr da jetzt noch nicht jeden Tag oder jede Woche oder wann auch immer von einem Investor auf die Finger geguckt wird und gesagt wird, jetzt aber noch ein bisschen mehr und ein bisschen einsparen und profitabler werden und sowas. Spürst du davon schon was oder nicht?
Nein, eigentlich nicht. Aber klar, wenn man von Anfang an Venture Capital Unternehmen mit an Bord hat oder auch private Business Angels, für die ist ja genau das Gleiche, hat man natürlich schon den Anspruch, dass die Wachstumskurve steil ist und das ist aber deshalb kein Druck für uns, weil Christine und ich ja genau die gleichen Motivationen dahinter haben, dass wir möglichst schnell wachsen und möglichst schnell viele Kunden gewinnen und zufriedenstellen können. Aber das ist natürlich schon gewiss, wie soll ich sagen, ist kein Druck, aber eine Anspruchshaltung ist schon da, auch seitens der Investoren. Aber das ist auch vollkommen fein. Wenn man sehr frühphasig investiert, dann will man natürlich auch einen Return sehen. Aber also es ist jetzt nicht so, dass wir hier sagen, wir haben jetzt ein paar Euro mehr pro Monat gemacht und sind jetzt happy damit, sondern schauen schon, dass wir da den Pace beibehalten. Was aber auch Bock macht. Und wenn man merkt, also es gibt ja Achterbahnfahrten wie in jedem Startup, auch bei uns, und man merkt, das funktioniert nicht, dann durchläuft man mal irgendwie ein Tal der Tränen, wo die Marketingmaßnahmen nicht so funktionieren, dann denkt sich, um Gottes Willen, was haben wir für einen Blödsinn gemacht, funktioniert gar nicht. Und dann auf einmal geht es wieder bergauf. Also es ist sehr aufregend und sehr intensiv, aber vor allem, wenn man dann merkt, dass Kanäle besser und besser werden oder man neue Kanäle antestet, die dann auch tatsächlich funktionieren, dann macht es auch extrem viel Spaß. Und wir sind dann natürlich auch noch klein, das muss man dazu sagen, im Vergleich zu den Riesen, die es im Petcare-Markt gibt. Das heißt, wir haben auf jeden Fall auch noch Potenzial, weiter nach oben zu wachsen.
Definitiv, also glaube ich auch. Wie viele Leute seid ihr denn gerade? Also wie groß ist euer Team?
Wir sind zu sechst, genau, mit Aushilfen und Praktis.
Genau. Aber jetzt wird Wachstum, jetzt gibt es Wachstum. Was ist denn die, so grob gesprochen, die Strategie jetzt für die nächsten 2, 3, 4, vielleicht 5 Jahre? Gibt es da so Hauptpfeiler, also sei es jetzt irgendwie, du willst die Produktpalette noch viel größer machen und viel noch ganz andere Produkte aufnehmen oder neue Märkte oder neue Plattformen oder was auch immer, was ist da so der Fokus?
Jetzt ist gerade tatsächlich der Fokus, neue Produkte auf den Markt zu bringen. Wir haben jetzt quasi ein Produkt, was gut funktioniert, das haben wir in verschiedenen Ausführungen, Tabletten oder Pulverform, aber wir wollen auch weitere Produkte auf den Markt bringen, weil wir auch von unseren Kunden Rückfragen bekommen. Also wir reden relativ viel mit unseren Kunden, das Spaß macht und uns auch sehr, sehr gut in der Hinsicht weiterbringt, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, was wollen sie denn eigentlich als nächste Produkte haben, und da sind wir jetzt gerade dabei, einige neue Kategorien zu entwickeln, damit wir uns auch breiter aufstellen. Ein anderes Thema ist Amazon. Sind wir ja bei dir an der genau richtigen Stelle. Auch noch Riesenpotenzial, was wir aus unserer Sicht auch noch nicht annähernd gut ausgenutzt haben. Da sind wir gerade dabei, unseren Shop hübscher zu machen, das Marketing da auf professionellere Beine zu stellen und da noch möglichst viel Gas zu geben, weil wir merken, da geht einiges und die Produkte kommen auch dort gut beim Kunden an. Deswegen wollen wir das noch weitermachen. Und neue Märkte antesten, haben wir uns überlegt. Wir haben jetzt vor allem in der Dachregion unsere Kunden. Wir kriegen durch Mund-zu-Mund-Propaganda, kriegen wir auch in andere Länder, verkaufen wir Produkte. Das weitest entfernt war Australien, was uns gefreut hat. Aber das ist natürlich eher die Ausnahme. Deswegen, wir sind auch am Überlegen, neue Märkte anzutesten, aber das in dosierter Art und Weise und vielleicht auch über Amazon einfach mal zu schauen, wie reagieren die Kunden dann in den anderen Ländern, was sind so die Learnings, die man daraus ziehen kann, muss man sie anders ansprechen als in Deutschland oder in Österreich und wenn das funktioniert, dann könnte man es auch auf jeden Fall vorstellen.
Cool. Und da einen ziemlich interessanten Punkt hast du angesprochen, den es heutzutage immer verstärkter gibt und glaube ich für euch noch einigermaßen einfach ist zu realisieren. Ihr könnt die Kunden ein bisschen mit einbeziehen in die Entwicklung, oder? Also ist es euch möglich, dass ihr dann tatsächlich, weiß ich nicht, wenn ihr gute Inputs kriegt oder vielleicht nochmal mehr in den Austausch geht mit Hundebesitzern, die euch dann sagen, Leute, wie du ja auch, du bist ja selber auch drauf gekommen, weil ich die Erfahrung gemacht habe und es auch oft gelesen habe, dass wenn das mal klappt, also wenn tatsächlich die Vorschläge sinnvoll sind, wenn es mit der Herstellung dann auch funktioniert, es muss natürlich ein Business Case sein, aber wenn man die Kunden mit einbezieht und das dann zu einem Produkt wird, nochmal eine ganz andere Feedback von der Community kommt und diese Dankbarkeit oder Treue dann auch nochmal richtig verstärkt wird. Das könnt ihr ja machen, oder? Habt ihr das vor?
Genau. Haben wir tatsächlich auch schon gemacht. Wir haben Christina und ich, wir haben beide im Vertrieb gearbeitet. Christina in der Fashionbranche, ich bei der Bank im institutionellen Aktienhandel. Deswegen haben wir auch weniger Scheu, wahrscheinlich fremde Menschen anzusprechen und mal kurz zu belästigen. Aber wir sind hier, wir sitzen ja in Hamburg, sind in der Nähe von Michel, gibt es eine große Hundewiese. Bevor wir überhaupt ein Produkt gelauncht haben, sind wir hingegangen auf diese Wiese und haben Interviews geführt und einfach mal ein Gefühl dafür zu entwickeln, ob Supplements für Hunde überhaupt ein Ding ist und ob das die Besitzer kaufen würden. Und das war der erste Schritt. Aber dann, als wir das Pulver hatten, haben wir das auch relativ schnell nochmal gemacht, haben mit einigen Dutzend unserer Kunden gesprochen und gefragt, was können wir denn besser machen oder was hat euch nicht gefallen. Und dabei kam raus, alles gut, Hund nimmt es gut an, aber Tablettenform wäre zum Beispiel ganz, ganz nice. Und dann haben wir Tabletten entwickelt und uns dann auch von unseren bestehenden Kunden, ich weiß gar nicht, wie viele das waren, weiß ich jetzt gar nicht, aber auch eine relativ große Anzahl als Tester dazugeholt und denen unsere Tabletten dann zur Verfügung gestellt und dann wieder Feedback eingeholt. Und das hat unfassbar gut funktioniert, weil daraus sind echt treue Kunden dann auch wirklich entstanden, die dann auch die Tabletten gekauft haben und die uns natürlich auch weiterempfohlen haben. Und uns ist es wichtig, weil man teilweise in seiner eigenen Suppe so ein bisschen vor sich hinkocht und gar nicht so mitbekommt, was eigentlich um einen herum abgeht. Und für die Kunden ist es natürlich auch geil, wenn sie dann sehen, das sind jetzt nicht nur leere Phrasen von uns, dass wir sagen, wir wollen hier eine geile Community aufbauen, bla bla bla, sondern dass ihre Entscheidungen auch wirklich einen Impact haben und sie an der Entwicklung einen großen Anteil haben. Und deswegen ist es quasi für beide Seiten dann eine coole Situation. Und für uns verringert es natürlich auch das Risiko, dass wir Produkte auf den Markt bringen, die dann floppen.
Eigentlich haben alle nur gewonnen dabei. Also wenn das durchführbar ist natürlich. Aber auch dieses, was du gesagt hast, mit den Kunden echt Befragungen durchführen. Es muss jetzt vielleicht nicht statistisch irgendeine Studie mit 1000 Leuten angelegt werden. Aber sobald du, weiß ich nicht, schätze ich jetzt mal 100, 200 Leute fragst und du schon in so einen Trend erkennen kannst und so weiter, das hilft einem schon extrem weiter.
Und ja,
weil das, ich höre so viele Ideen heutzutage von irgendwelchen, Entrepreneurs oder angehenden Entrepreneurs, die dann sagen, ja, aber das ist doch so geil, das kauft doch jeder oder ja, also selbst so überzeugt sind von dem Ganzen, aber das nicht verifizieren, indem sie mal, bevor sie irgendwas starten, erstmal rumfragen und vielleicht dann schon rausfinden, oh Gott, vielleicht soll ich doch mal eine andere Richtung einschlagen oder ich habe den Punkt vergessen oder vielleicht geht es ja noch woanders, viel größeres Potenzial. Und das kannst du ja dadurch ausmerzen, auch wie du schon sagst, euer eigenes Risiko senken dadurch.
Ja, und man ist ja von seiner Idee vor allem besonders überzeugt und ganz aufgeregt davon, dass man jetzt das nächste große Ding gefunden hat. Da hilft es also schon, wenn man mal ganz ehrliches Feedback von Leuten bekommt, die man vor allem nicht kennt. Das ist natürlich irgendwie bekloppte Situation, wenn ich ohne Hund auf eine Hundewiese gehe und Leute frage, ob ich mal kurz interviewen darf. Die fragen sich natürlich auch, was bist denn du für ein Dulli? Aber das funktioniert natürlich dann schon, wenn man mal kurz erklärt und sie Zeit und Lust darauf haben. Und daraus kriegt man natürlich echt das ganz unverformte oder unverfälschte Feedback, weil wenn die sagen, finde ich scheiße, dann sagen sie, es ist scheiße. Wenn sie sagen, finde ich eigentlich eine coole Idee, würde ich kaufen, dann hat man schon mal ein besseres Indiz. Das heißt, ich würde auch, wie gesagt, jedem angehenden Entrepreneur empfehlen, das mal zu machen, weil ich habe auch mit meiner Familie gesprochen, da oder mit Freunden, vor allem, kriegt man meistens nur gutes Feedback, was dann irgendwie auch gut gemeint ist und cool ist, aber das kann dann auch in die Irre führen.
Okay, dann noch eine Frage zum Produkt selbst, die ich mir selber aufgeschrieben habe, weil es mich einfach ein bisschen wundert. Wir haben jetzt überall den Trend zum Veganen, Vegetarischen, also oder kein Fleisch mehr und so weiter. Hunde essen doch eigentlich immer Fleisch, denke ich zumindest. Ich bin selbst kein Hundebesitzer, deswegen frage ich das so ein bisschen. Ihr werbt auch mit veganen Produkten, ja, ihr habt diese Stamps und habt das in der Kommunikation drin. Ist es eher für die Hundebesitzer, weil sie auch so im Trend gerade sind und sagen, ja, vegan ist cool, oder bringt es für die Hunde? Oder was hat das mit den Hunden zu tun, dieses Vegane?
Ja, also eine sehr gute Frage. Es scheidet sich auch die Hunde-Community so ein bisschen dran, was wir mitbekommen, ob jetzt Hunde Fleisch fressen sollen oder nicht. Ich bin tatsächlich auch über Christina mehr auf das Thema gekommen. Für mich war es klar, dass Hexe Fleisch bekommt als Hund, aber habe mich damit auch mehr beschäftigt. Und es gibt wirklich viele Studien, die auch nachweisen oder die herleiten, dass jetzt keine Wölfe, aber die Haushunde, die wir hier mittlerweile seit in Deutschland haben und die seit Jahrtausenden domestiziert wurden, tatsächlich auch ohne Fleisch auskommen können und gut auskommen können. Das heißt, sie können damit gut leben. Im Hintergrund ist da, dass sie eben von Hausabfällen gelebt haben oder auch in der Natur teilweise eben Pflanzen gefressen haben und jetzt dadurch auch sich an die Kost der Menschen angepasst haben und deswegen jetzt Fleisch nicht unbedingt auf dem Speiseplan stehen muss. Wir haben das Produkt noch nicht, wird aber aller Voraussicht nach bald kommen. Das klar, eine Frage oder ein Aspekt dahinter war, was wollen denn unsere Kunden? Wir haben es mal auch in den Online-Shop gestellt, um zu schauen, ob wir da Anfragen für bekommen, und bekommen wir tatsächlich. Und es war dann auch die Entscheidung, dass wir sagen, okay, wir machen das jetzt. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, du hattest es schon angesprochen, Nachhaltigkeit spielt bei uns eine Rolle, deswegen auch die Butterbrottüten statt den Plastikbechern, die wir easy bekommen hätten. Aber ist natürlich auch eine Ressourcenfrage. Also wenn wir es irgendwie schaffen können, mit natürlichen oder Nicht-Fleisch-Inhaltsstoffen ein sehr gutes Produkt auf den Markt zu bringen, dann spricht das natürlich auch sehr, sehr stark dafür, dass wir es machen. Wichtig ist natürlich, dass es genauso wirkt wie die Produkte, die eben auf teilweise tierischen Inhaltsstoffen beruhen. Bei uns ist das Thema vor allem bei der Grünlippmuschel, wir haben einen hohen Anteil an Grünlippmuschel drin und das probieren wir eben gerade zu ersetzen. Aber da müssen wir auch nochmal schauen, wie dann die Tests laufen und ob es auch wirklich funktioniert, bevor wir es dann rausbringen. Aber wenn das funktioniert, dann bieten wir es gerne an, und wir haben dadurch auch, dass wir auf Instagram unterwegs sind, glaube ich, haben wir auch in die Community, wo ein gewisser Prozentsatz auch sich vegan ernährt und das sich auch zumindest teilweise für seinen Hund sehr gut vorstellen kann. Und deswegen machen wir das dann auch. Und ich finde es auch ganz cool, wenn wir da was auf dem Markt haben, gibt es auch nicht viel, wenn wir da was entwickeln können, was super ankommt, den Hunden schmeckt und dann auch noch funktioniert, dann bin ich sofort dabei.
Kapiert. Okay, und es gibt wahrscheinlich jetzt, habe ich auch gehört, während Covid das Bedürfnis nach mehr Haustieren, falls das so stimmt. Also ich habe gehört, es gibt wahnsinnig viel mehr, also ich weiß, kennst du nicht die Zahlen besser, aber irgendwie 1 Million mehr Hunde in Deutschland? Habe ich das falsch gelesen?
Ja, genau. Ich glaube mehr sogar, ein bisschen mehr. Also in 2020 zu 2019 waren 20% mehr Hunde. Jesus. Das war mehr als 1 Million. Ja, ist Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Wir haben das auch mitbekommen. Bei uns, kann ich sagen, dass wir einer der großen Profiteure von Covid waren. Und ich finde auch irgendwie das Wort Profiteur in dem Zusammenhang irgendwie ganz schräg. Aber also wir sind noch zu jung am Markt, um zu sagen, okay, da hat sich jetzt wirklich die Delle nach oben ausgeschlagen. Aber was wir mitbekommen haben, ist, dass wir sehr, sehr viele Anfragen von neuen Hundebesitzern bekommen haben, um unsere Produkte auch für Welpen geeignet sind. Und das war schon krass. Also vor allem in dem Lockdown jetzt Ende letzten Jahres, der sich dann auch ein bisschen hingezogen hat, das war Wahnsinn. Das war eine neue Situation. Wir haben es vorher auch gelesen, es lehnen sich die Menschen mehr Hunde zu, aber das haben wir dann wirklich hautnah gespürt. Und jetzt hoffen wir nur, dass jeder, der sich auch einen Hund zugelegt hat, das nicht immer aus der Faulheit oder Langeweile im Lockdown gemacht hat und den jetzt wieder abgibt, sondern auch tatsächlich sich weiter gut drum kümmert, weil es auch ein Thema ist für die Tierheime in Deutschland, dass die jetzt eh schon an der Kapazitätsgrenze teilweise knabbern. Und wenn jetzt noch Hunde dazukommen, die sich aus einer schlechten Laune heraus angelegt wurden, dann haben wir da auch ein Problem. Deswegen hoffen wir, dass alle Hunde glücklich bei ihren Besitzern bleiben können, die jetzt angeschafft wurden.
Und fleißig Pulver essen, damit ihre Gelenke besser werden.
Und fleißig Pulver essen.
Da, was ist denn das? 2 von 3 Hunden haben Gelenkprobleme. Woher kommt denn das? Warum sind die denn da so anfällig oder geschädigt?
Ja, das tatsächlich. Also das ist eine große wissenschaftliche Untersuchung, wurde mal durchgeführt, um zu checken, wie verbreitet das Problem denn tatsächlich ist. Und das ist krass. Also es ist wirklich krass. Und jeder, der das nicht glaubt, kann auch auf unsere vielbesagte Michelwiese hier bei uns gehen und da mal nachfragen. Wir machen das teilweise immer noch und verteilen einfach nur Flyer und kommen ins Gespräch mit dem Kunden. Und da kriegen wir es jedes Mal wieder zurückgespielt. Also es ist unfassbar, wie viele Hundebesitzer uns sagen, hey, ist hier lustig, mein Hund hat eh Probleme. Also das stimmt tatsächlich. Es ist traurig. Das liegt einerseits daran, dass gewisse Rassen verzüchtete Probleme haben. Also ein Schäferhund ist ganz klassisch, dass er mal Probleme mit der Hüfte bekommen wird. Oder Jack Russell, das ist auch keine Überraschung. Und was ein anderes großes Problem ist, ist Übergewicht. Die Hunde werden dicker und je mehr du auf deinen Knochen mitträgst und dann vielleicht dich auch nicht so viel bewegst, das heißt, deine Muskulatur unter Umständen jetzt auch nicht so ganz ausgebildet ist, wie sie sein könnte, desto höher ist wahrscheinlich auch, desto höher ist natürlich das Risiko, dass du an Gelenkproblemen erkranken wirst. Und das ist Wahnsinn. Und es ist deshalb eine traurige Geschichte, weil die Hunde dann auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch eingeschläfert werden müssen. Bei meinem Hund war es so, das hat mich auch im Nachhinein geärgert, dass sie nichts gezeigt hat, aber sie hat wirklich ihre Schmerzen so lange versteckt, bis es dann zu spät war. Und wir hatten Trater, wie gesagt, Trater verstecken ihre Schmerzen eh oder sind ein bisschen härter im Leben als manch andere Hund. Aber das war schon irgendwie so ein bisschen blöd aus evolutionärer Sicht verständlich, dass man nicht aus dem Rudel geschmissen werden will und Schwäche zeigen will, aber aus Heilungsaspekten natürlich eine Katastrophe gewesen. Da konnte man dann auch nichts mehr machen. Da hat dann der körperliche Verfall hat dann echt rapide zugenommen innerhalb kürzester Zeit. Und deswegen legen wir auch in unseren Stories und auf Insta und auch in unserer täglichen Kommunikation so viel Wert darauf, dass man sagen kann, checkt das, geht zum Tierarzt und lasst es mal untersuchen, weil der Hund zeigt es nicht, wenn, also es ist nicht keine Notwendigkeit, dass der Hund Schmerzen zeigt, auch wenn er sie hat. Und deswegen ist es wichtig, eben, dass man vorbeugend schon mal drauf eingeht auf das Problem. Weil wenn man frühzeitig die Arthrose zum Beispiel erkennt, dann kann man echt gegensteuern. Man kann es nicht heilen, aber man kann gegensteuern. Und wenn man es aber so wie wir zu spät sieht, dann hat man eigentlich gar keine Chance mehr.
Das wollte ich gerade fragen. Also es gibt die Möglichkeit, dass man einfach den Hund mit zum Tierarzt nimmt und der das einmal prüft, ob denn Gelenkschäden oder Probleme jetzt schon da sind, die der Hund vielleicht versteckt.
Ja, genau. Man kann es röntgen zum Beispiel. Also muss man sich natürlich auch überlegen, ob das wert ist. Aber ich würde es auf jeden Fall ab einem gewissen Alter regelmäßig machen. Damit reicht auch mal zum Hundephysio zu gehen, der ein paar Stellen am Rücken oder an der Hüfte drückt und schauen, wie der Hund drauf reagiert. Weil das ist auch übrigens eine ganz coole Methode, wie man checken kann, ob sein Hund Schmerzen hat. Wenn man gewisse Stellen berührt auf der Wirbelsäule, wie er darauf reagiert. Aber das kann man am besten auch mit einem Hundephysio machen. Gibt es auch in Hamburg viele, gibt es in Deutschland überall sehr viele. Die können einem da auch unterstützen. Wie gesagt, es ist wichtig, dass man frühzeitig sich damit beschäftigt, damit man dann hinten raus noch reagieren kann.
Ja, und also ist ja wie ein Familienmitglied. Kannst ja nicht, willst ja deinen Kindern, willst ja auch nicht, dass, wenn sie Schmerzen verstecken, willst du ja auch wissen, was da los ist. Und deinem Hund vor allem das geben, was er braucht. Ohne jetzt nur über eure Marke zu sprechen und zu sagen, Leute, kauft die Produkte, weil sie so gut wirken. Ich glaube, es ist schon, also du musst deinem Hund was geben, wenn es ihm schlecht geht. Also brauchst du ein Produkt. People Who Care, gibt es da viele Wettbewerber jetzt gerade bei euch oder kommen jetzt welche auf den Markt? Habt ihr da schon irgendwie, kristallisiert sich was raus oder seid ihr dann auch eher etwas alleine auf der Flur?
Nee, das nicht. Also es gab auch schon Marken vorher, die auch vor allem über Amazon verkauft haben. Es ist ein relativ fragmentierter Markt jetzt noch. Was sich da in der Zukunft abspielen wird, weiß ich auch noch nicht, aber ich glaube, auch wenn man sich anschaut, was in den USA los ist, dass sich auf jeden Fall noch Unternehmen hier gründen werden oder weiter wachsen werden oder auch Fundings einnehmen werden, die auch genau das machen, was wir machen. Das ist, glaube ich, ganz normal und kann man auch erwarten. Aber man merkt da eben auch, dass es teilweise noch echt ein erklärungsbedürftiges Produkt ist, was Hundebesitzer noch nicht kennen. Und ich glaube, der Switch wird noch kommen, auch in Deutschland, dass es eher zu einem ganz selbstverständlichen Produkt werden wird. Und wir sind jetzt gerade noch am Anfang, aber das wird sich wahrscheinlich in den nächsten 5 Jahren echt massiv ändern. Und vor allem, wenn mehr Leute sich auch mit der Thematik jetzt, sei es Gelenkprobleme, befassen und sehen, dass es da Mittel gibt, die jetzt keine Schmerzmittel sind oder keine Medikamente, die man auch dauerhaft, also unser ist ja auch auf natürlicher Basis, was man dauerhaft einsetzen kann, um seinen Hund da zu unterstützen. Und deswegen, ich glaube, da wird sich in der Konkurrenzsituation auf jeden Fall noch was tun, aber ist auch ja, vollkommen normal.
Vielleicht sogar auch gut. Gucken wir mal.
Ja, genau.
Also Leute, tut euren Hunden was Gutes, liebe Hundebesitzer. ihr kauft nicht nur ein gutes Produkt, was der Umwelt nicht schadet, sondern eurem Hund wirklich hilft und auch gut verträglich ist, sondern, wie am Anfang kurz erwähnt, unterstützt ja jeder einzelne Verkauf auch Tierschutzorganisationen, richtig?
Ja, also nicht mehr, das haben wir ganz am Anfang gemacht. Wir haben eine Zeit lang jeden einzelnen Verkauf quasi getrackt. Das war letztes Jahr im Sommer und dann diese Summe, die dabei rausgekommen ist, jeden Monat an den Tierschutz gespendet. Mhm. Und das haben wir auch eine Zeit lang gemacht und jetzt machen wir es vor allem mit konzentrierten Aktionen. Das heißt, wir machen mit Influencern Aktionen. Letztes Jahr hatten wir eine krasse Hoodie-Aktion, wo wir Hoodies von uns verkauft haben und innerhalb kürzester Zeit ein paar hundert Hoodies auch mit einer Spende verkaufen konnten, was richtig, richtig krass war. Da haben wir Tierheime unterstützt, genau in Griechenland.
Nice.
Und weiter das machen so. Wir jetzt auch. Es will ja jetzt nichts spoilern, aber das wird jetzt in naher Zukunft nochmal so eine Aktion geben und dann gegen Ende des Jahres vermutlich noch eine. Und das ist auch, macht auch Bock, wenn wir Umsatz machen und Menschen unsere Produkte kaufen, finden wir es halt auch irgendwie richtig schön, wenn man da einen Teil davon auch für einen guten Zweck abgeben kann. Und wenn man vor allem sieht, was teilweise oder wie die Hunde in diesen Ländern leben, also jetzt nicht unbedingt Griechenland, aber es gibt auch Rumänien, also wir machen auch viel in Rumänien, wir haben letztes Jahr sehr viel in Rumänien auch gemacht. Das ist auch echt herzzerreißend, weil denen geht es teilweise echt nicht gut. Und wenn man denen zum Beispiel auch, was wir auch häufig machen, Futter hinspenden, dann kann man einen gewissen kleinen Beitrag leisten oder eben schauen, dass man das Problem von Straßenhunden, was zum Beispiel in Griechenland oder in Rumänien auch ein riesiges ist, durch Kastration zu unterstützen. Das heißt, das ist eins unserer Herzensprojekte und wird auch immer ein Teil von unserem Unternehmen bleiben, auch wenn man das teilweise Investoren erstmal erklären muss, warum man jetzt einen relativ großen Betrag an Spenden wieder rausschickt. Aber das macht einfach Bock und ist auch wichtig. Und da wollen wir in Zukunft noch viel mehr machen.
Nice. Also ihr seht echt, Elmar ist mit Hand und Herz dabei. kurz zur Zusammenfassung vielleicht für die Gründerseite. Wenn ihr an Themen wie Webshop oder Online-Auftritt oder anderes arbeitet, einfach mal, sobald es irgendwie geht, rausgehen, weniger auf Perfektionismus achten, eher darauf achten, dass es irgendwie live ist und ihr dann verbessert. Dieses Entrepreneur in Residence, was für mich auch einigermaßen neu war, auf jeden Fall mal angucken. Also wie gesagt, Hanse Ventures nimmt euch jetzt nicht sofort auf, wahrscheinlich, aber ihr könnt es mal versuchen, gibt auch bestimmt noch ein paar andere. Das heißt, das kann man nur empfehlen. Geht auf eure Kunden ein. Ganz kurz, ich verlinke sowieso euren Webshop und auch die Social-Media-Profile und anderes im Podcast selber. Das heißt, die Hörer kriegen dann den Link dazu. Folgt People Who Care. Und zwar nicht nur, weil die jetzt neue Follower brauchen, sondern ich folge denen, obwohl ich kein Hundebesitzer bin, schon seit Tag 1, seit ich sie kenne zumindest. Und es macht Spaß. Also es ist kein komischer Content, es ist immer was Neues, viel Kundeninteraktion und anderes. Kein ewiges Werbungsblabla sozusagen, sondern geht auch wirklich auf die Themen ein und auch echt ehrlich in der Kommunikation. Das heißt, folgt denen gerne, wenn ihr das möchtet. Gründer oder Unternehmensbesitzer, Umfragen oder auch einfach mit Kunden in Kontakt treten, super wichtig, dass man da einfach Probleme ausmerzen kann oder vielleicht auf neue Ideen kommt. Ich wünsche dir jetzt erstmal weiterhin viel Erfolg. Ich meine, ihr habt ja immer noch jetzt gerade, ich weiß nicht, ob es schon spruchreif ist oder nicht, nochmal neue Investitionsrunden oder anderes gemacht.
Wir sind gerade dabei, es zu finalisieren. Ah, ja. Genau. Das
dauert immer genau ein bisschen. Also da auch viel Erfolg, weil ich will natürlich, finde eure Marke cool, ich will, dass ihr wächst, dass es euch auch gut geht. Bin gespannt, was draus wird. Wir arbeiten eh weiter zusammen und schauen mal, was wir im Amazon-Bereich erreichen können. Du sitzt gerade in Hamburg, sehe ich hier in deinem Büro tatsächlich. Genau. Das heißt, du arbeitest wahrscheinlich jeden Tag auch vom Büro aus, ne?
Ja, ich bin ganz gerne im Büro. Ich streue mir immer ein paar Homeoffice-Days mit rein, wenn ich wirklich meine Ruhe haben will. Aber ich finde es im Büro eigentlich immer ganz angenehm zu arbeiten. Und man kommt ein bisschen raus aus seiner eigenen Wohnung. Nachdem wir jetzt, glaube ich, nicht nur ich einer bin, der ein bisschen Lockdown geschädigt ist und sich freut, wenn er rauskommt, nutze ich die Chance jetzt umso mehr.
Cool. Ja, Elmar, hat mich gefreut, dass du heute hier warst. Cooles Gespräch.
Vielen Dank dir.
Gerne. Und dann würde ich sagen, wir hören uns bald wieder.
Machen wir super gerne. Dir auch einen schönen Abend.
Dankeschön, bis bald.
Ciao, ciao.